Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit der deutschen Tennismeisterin Andrea Petkovic. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage das fehlende Wort oder den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Frau Petkovic, bei den Australian Open kamen Sie fast ins Halbfinale. Nachher sagten Sie, Sie seien erst am Beginn Ihrer Reise. Wie meinten Sie das?
Für meine Verhältnisse war das Erreichen des Viertelfinals in Australien super. Aber mein Ziel ist es nicht, bei Grand-Slam-Turnieren nur im Viertelfinale zu spielen. Ich will mehr erreichen und bleibe dabei. Das ist erst der Anfang.
Sie gehen generell recht entspannt mit Misserfolg um. Auch nach Niederlagen, wie dem Ausscheiden bei den French Open 2010, können Sie über Ihre Fehler lächeln.
Das täuscht. Ich bin da sehr selbstkritisch. Viele Tennisspieler sagen nach dem Ausscheiden immer, ich hatte eben einen schlechten Tag. Aber schlechte Tage haben meistens Gründe. Ich bin immer direkt genug und kann zugeben, wenn ich nervlich überfordert war. Oder wenn mir die Erfahrung fehlte. Diese Bekenntnisse haben mich weitergebracht. In einem schnellen Sport wie Tennis ist es wichtig, auch schnell aus seinen Fehlern zu lernen.
Arbeiten Sie auch mit einem speziellen Coach an Ihrer psychischen Stabilität?
Ich arbeite mit Holger Fischer zusammen, der auch einige Fußballspieler betreut. Manche Tennisexperten sagen immer, dass man mentale Stärke entweder hat oder eben nicht. Das ist aber falsch. Denn mentale Stärke kann man genauso trainieren wie eine Vorhand, eine Rückhand oder die Beinarbeit. Den Kopf muss man genauso trainieren wie alles andere auch. Holger Fischer hilft mir, die richtige Struktur und Perspektive in meinem Leben zu finden.
Der Druck, unter dem die Spielerinnen stehen, kommt oft nicht nur von außen. Tennis ist für viele ein Familienunternehmen, das von enorm ehrgeizigen Eltern geführt wird. Es heißt, auch sie seien über ihren Vater zum Tennis gekommen.
Mein Vater wollte nur, dass ich einen Sport mache, der mir Spaß macht. Als es später darum ging, ob ich Profi werde, wollte er eigentlich, dass ich erstmal studiere und eine akademische Karriere mache. Wir sind dann einen Kompromiss eingegangen. Wenn ich nach 2 Jahren nicht in den Top 50 lande, höre ich auf und studiere. Ich habe es Gott sei Dank geschafft.
Ihr Vater ist bis heute Ihr Manager. Sind noch weitere Familienmitglieder an Ihrer Karriere beteiligt?
Meine Schwester sucht immer nach den passenden Hotels für mich. Außerdem verschickt sie noch meine Autogrammkarten. Und meine Mutter bucht meine Flüge. Von daher ist Tennis auch bei uns ein kleines Familienunternehmen. Jeder von uns führt sein eigenes Leben und versucht nebenher, mir mein Leben ein bisschen zu erleichtern. Mein Vater arbeitet immer noch 8 Stunden am Tag als Cheftrainer im Tennisclub Darmstadt.
Sind die Tenniseltern heute bereit, weniger nachzugeben als in der Steffi-Graf-Ära?
Das ist für mich schwierig zu beurteilen, weil ich nur die heutige Tenniswelt kenne. Aber ich würde behaupten, dass heute alles etwas kultivierter abläuft. Früher haben fast nur Teenager die Titel geholt. Das gibt es heute nicht mehr. Im Australian Open Finale spielten in diesem Jahr Kim Clijsters und Na Li, also eine 29-Jährige und eine 28-Jährige. Man braucht jetzt viel mehr Erfahrung als früher, um gerade bei den großen Turnieren durchhalten zu können.
Viele ihrer Kolleginnen verdienen mit Werbekampagnen teils mehr als mit Tennis. Lehnen Sie solche Angebote aus Prinzip ab?
Bisher habe ich alles aus dem Bereich abgelehnt. Für mich stand erstmal das Sportliche im Vordergrund. Grundsätzlich muss jede Spielerin natürlich für sich entscheiden, ob sie Tennis mit Werbung vereinbaren kann. Sharapova zum Beispiel hat das über einen langen Zeitraum geschafft. Sie ist ja eine gut aussehende Frau. Und wenn sich wegen einer solchen Frau 50.000 Leute mehr zum Tennis hingezogen fühlen, stehe ich voll dahinter. Ich bin für jede Aufmerksamkeit für unseren Sport dankbar.
Danke für das Interview.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Frau Petkovic, bei den Australian Open kamen Sie fast ins Halbfinale. Nachher sagten Sie, Sie seien erst am Beginn Ihrer Reise. Wie meinten Sie das?
Für meine Verhältnisse war das Erreichen des Viertelfinals in Australien super. Aber mein Ziel ist es nicht, bei Grand-Slam-Turnieren nur im Viertelfinale zu spielen. Ich will mehr erreichen und bleibe dabei. Das ist erst der Anfang.
Sie gehen generell recht entspannt mit Misserfolg um. Auch nach Niederlagen, wie dem Ausscheiden bei den French Open 2010, können Sie über Ihre Fehler lächeln.
Das täuscht. Ich bin da sehr selbstkritisch. Viele Tennisspieler sagen nach dem Ausscheiden immer, ich hatte eben einen schlechten Tag. Aber schlechte Tage haben meistens Gründe. Ich bin immer direkt genug und kann zugeben, wenn ich nervlich überfordert war oder wenn mir die Erfahrung fehlte. Diese Bekenntnisse haben mich weitergebracht. In einem schnellen Sport wie Tennis ist es wichtig, auch schnell aus seinen Fehlern zu lernen.
Arbeiten Sie auch mit einem speziellen Coach an Ihrer psychischen Stabilität?
Ich arbeite mit Holger Fischer zusammen, der auch einige Fußballspieler betreut. Manche Tennisexperten sagen immer, dass man mentale Stärke entweder hat oder eben nicht. Das ist aber falsch, denn mentale Stärke kann man genauso trainieren wie eine Vorhand, eine Rückhand oder die Beinarbeit. Den Kopf muss man genauso trainieren wie alles andere auch. Holger Fischer hilft mir, die richtige Struktur und Perspektive in meinem Leben zu finden.
Der Druck, unter dem die Spielerinnen stehen, kommt oft nicht nur von außen. Tennis ist für viele ein Familienunternehmen, das von enorm ehrgeizigen Eltern geführt wird. Es heißt, auch sie seien über ihren Vater zum Tennis gekommen.
Mein Vater wollte nur, dass ich einen Sport mache, der mir Spaß macht. Als es später darum ging, ob ich Profi werde, wollte er eigentlich, dass ich erstmal studiere und eine akademische Karriere mache. Wir sind dann einen Kompromiss eingegangen. Wenn ich nach 2 Jahren nicht in den Top 50 lande, höre ich auf und studiere. Ich habe es Gott sei Dank geschafft.
Ihr Vater ist bis heute Ihr Manager. Sind noch weitere Familienmitglieder an Ihrer Karriere beteiligt?
Meine Schwester sucht immer nach den passenden Hotels für mich. Außerdem verschickt sie noch meine Autogrammkarten. Und meine Mutter bucht meine Flüge. Von daher ist Tennis auch bei uns ein kleines Familienunternehmen. Jeder von uns führt sein eigenes Leben und versucht nebenher, mir mein Leben ein bisschen zu erleichtern. Mein Vater arbeitet immer noch 8 Stunden am Tag als Cheftrainer im Tennisclub Darmstadt.
Sind die Tenniseltern heute bereit, weniger nachzugeben als in der Steffi-Graf-Ära?
Das ist für mich schwierig zu beurteilen, weil ich nur die heutige Tenniswelt kenne. Aber ich würde behaupten, dass heute alles etwas kultivierter abläuft. Früher haben fast nur Teenager die Titel geholt. Das gibt es heute nicht mehr. Im Australian Open Finale spielten in diesem Jahr Kim Clijsters und Na Li, also eine 29-Jährige und eine 28-Jährige. Man braucht jetzt viel mehr Erfahrung als früher, um gerade bei den großen Turnieren durchhalten zu können.
Viele ihrer Kolleginnen verdienen mit Werbekampagnen teils mehr als mit Tennis. Lehnen Sie solche Angebote aus Prinzip ab?
Bisher habe ich alles aus dem Bereich abgelehnt. Für mich stand erstmal das Sportliche im Vordergrund. Grundsätzlich muss jede Spielerin natürlich für sich entscheiden, ob sie Tennis mit Werbung vereinbaren kann. Sharapova zum Beispiel hat das über einen langen Zeitraum geschafft. Sie ist ja eine gut aussehende Frau. Und wenn sich wegen einer solchen Frau 50.000 Leute mehr zum Tennis hingezogen fühlen, stehe ich voll dahinter. Ich bin für jede Aufmerksamkeit für unseren Sport dankbar.
Danke für das Interview.
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören ein Interview mit dem Schauspieler Daniel Brühl über seine Schulzeit und über seine eigenen Träume. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage das fehlende Wort oder den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Die Fokus-Schule-Redakteurin Linda Tutmann hat ein Interview mit dem deutsch-spanischen Schauspieler Daniel Brühl gemacht.
Im Film Der ganz große Traum spielen Sie den Englischlehrer Konrad Koch. An einer Stelle wird er gefragt, hatten Sie Spaß in Ihrer Schulzeit? Und er antwortet, nein, deshalb bin ich Lehrer geworden. Und wie war es bei Ihnen?
Ich bin gerne zur Schule gegangen. Wie jeder normale Schüler hatte ich Fächer, die ich gehasst habe. In Mathe bin ich mit einer 4 durchs Abitur gekommen. Auch Physik war eine Katastrophe. Dort hatten wir einen Lehrer, der immer unangekündigte Tests geschrieben hat. Vor jeder Stunde war ich panisch. Meine Lehrer waren sonst eigentlich alle ganz in Ordnung. Und auch in der Klassengemeinschaft hatte ich meinen Platz.
Welchen?
Ich war der Klassenclown. Es gab ein Grenzalter, in dem ich nicht so ganz wusste, wo ich mich positionieren soll. Dann hat mich aber zum Glück der griechische Rocker der Schulband gefragt, ob ich nicht mal bei ihnen vorsingen möchte. Sie suchten damals einen Sänger. Und es hat geklappt. Die restliche Schulzeit war dann nur noch ein großer Spaß. Ich habe mich schon ganz gut, mit wenig Aufwand, durchmanövriert und die Lehrer verwirrt. Letztendlich habe ich so ein relativ gutes Abitur gemacht.
Haben Sie selber mal mit dem Gedanken gespielt, Lehrer zu werden? Ihre Mutter war ja auch Lehrerin.
Nein, um so viele Kinder gleichzeitig ertragen zu müssen, muss man wirklich gute Nerven haben. Ich weiß noch, wie asozial wir mit jungen Referendaren umgegangen sind. Eigentlich netten jungen Leuten. Trotzdem haben wir immer wieder getestet, wie weit wir gehen können. Und wenn dann einer keine Autorität hatte, haben wir ihn gnadenlos fertig gemacht. Schüler können so gemein sein. Ich habe jedenfalls großen Respekt vor Lehrern.
Was hat Sie an der Rolle des Konrad Koch gereizt?
Er ist ein Typ, der Sachen verändern will. Ich habe das ja selber erlebt, was tolle Lehrer bei Kindern bewegen können. Ich hatte auch einen Lehrer, bei ihm hat sogar Mathe Spaß gemacht. Kochs Persönlichkeit fand ich interessant. Das, was ihn ausgemacht hat, seine große Liebe zur Klasse.
Wie schwer ist es als Schauspieler, nicht den Bezug zum normalen Leben zu verlieren, auf dem Boden zu bleiben?
Es gibt Momente, in denen man vielleicht vergisst, dass das eigene Leben und das, was man hat, nicht selbstverständlich ist. Aber letztendlich lebe ich auch nicht in Beverly Hills, zum Glück. Natürlich verbringe ich sehr viel Zeit mit meinem Beruf und mit anderen Schauspielkollegen. Manchmal reicht es dann auch. Und ich habe keine Lust, in der Kneipe zu sitzen und über meinen nächsten Film zu sprechen. Ich halte Kontakt zu alten Freunden. Oft ist es für mich viel interessanter, was sie über ihren Berufsalltag erzählen.
Es geht in dem Film auch um einen großen Traum. Was sind große Träume von Daniel Brühl?
Das werde ich zurzeit häufig gefragt. Ganz praktisch, neben solchen Dingen, die natürlich jeder gerne hätte, eine glückliche Familie und so. Aber ganz konkret verwirklichen sich in diesem Jahr einige der Träume, die ich lange hatte, zum Beispiel eine Bar in Berlin zu eröffnen. Außerdem kommt dieses Jahr mein Buch über Barcelona raus. Das ist auch so ein Herzensprojekt.
Hilft das Berühmtsein dabei, sich seine eigenen Träume zu erfüllen?
Ich glaube, man kann sich seine Träume nur erfüllen, wenn man mit sich selbst glücklich ist und das macht, was man wirklich tun möchte. Ich würde das nicht vom Erfolg abhängig machen. Es haben sich auch bei mir nicht alle Träume verwirklicht.
Was treibt Sie an?
Mein Naturell mag es nicht, auf der Stelle zu stehen. Das konnte ich noch nie gut. Manchmal muss ich mich bremsen, sonst wird es ungesund. Aber das ist mir allemal lieber als Stillstand. Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Die Fokus-Schule-Redakteurin Linda Tutmann hat ein Interview mit dem deutsch-spanischen Schauspieler Daniel Brühl gemacht.
Im Film Der ganz große Traum spielen Sie den Englischlehrer Konrad Koch. An einer Stelle wird er gefragt, hatten Sie Spaß in Ihrer Schulzeit? Und er antwortet, nein. Deshalb bin ich Lehrer geworden. Und wie war es bei Ihnen?
Ich bin gerne zur Schule gegangen. Wie jeder normale Schüler hatte ich Fächer, die ich gehasst habe. In Mathe bin ich mit einer 4 durchs Abitur gekommen. Auch Physik war eine Katastrophe. Dort hatten wir einen Lehrer, der immer unangekündigte Tests geschrieben hat. Vor jeder Stunde war ich panisch. Meine Lehrer waren sonst eigentlich alle ganz in Ordnung. Und auch in der Klassengemeinschaft hatte ich meinen Platz.
Welchen?
Ich war der Klassenclown. Es gab ein Grenzalter, in dem ich nicht so ganz wusste, wo ich mich positionieren soll. Dann hat mich aber zum Glück der griechische Rocker der Schulband gefragt, ob ich nicht mal bei ihnen vorsingen möchte. Sie suchten damals einen Sänger. Und es hat geklappt. Die restliche Schulzeit war dann nur noch ein großer Spaß. Ich habe mich schon ganz gut, mit wenig Aufwand, durchmanövriert und die Lehrer verwirrt. Letztendlich habe ich so ein relativ gutes Abitur gemacht.
Haben Sie selber mal mit dem Gedanken gespielt, Lehrer zu werden? Ihre Mutter war ja auch Lehrerin.
Nein, um so viele Kinder gleichzeitig ertragen zu müssen, muss man wirklich gute Nerven haben. Ich weiß noch, wie asozial wir mit jungen Referendaren umgegangen sind. Eigentlich netten jungen Leuten. Trotzdem haben wir immer wieder getestet, wie weit wir gehen können. Und wenn dann einer keine Autorität hatte, haben wir ihn gnadenlos fertig gemacht. Schüler können so gemein sein. Ich habe jedenfalls großen Respekt vor Lehrern.
Was hat Sie an der Rolle des Konrad Koch gereizt?
Er ist ein Typ, der Sachen verändern will. Ich habe das ja selber erlebt, was tolle Lehrer bei Kindern bewegen können. Ich hatte auch einen Lehrer, bei ihm hat sogar Mathe Spaß gemacht. Kochs Persönlichkeit fand ich interessant. Das, was ihn ausgemacht hat, seine große Liebe zur Klasse.
Wie schwer ist es als Schauspieler, nicht den Bezug zum normalen Leben zu verlieren, auf dem Boden zu bleiben?
Es gibt Momente, in denen man vielleicht vergisst, dass das eigene Leben und das, was man hat, nicht selbstverständlich ist. Aber letztendlich lebe ich auch nicht in Beverly Hills, zum Glück. Natürlich verbringe ich sehr viel Zeit mit meinem Beruf und mit anderen Schauspielkollegen. Manchmal reicht es dann auch, und ich habe keine Lust, in der Kneipe zu sitzen und über meinen nächsten Film zu sprechen. Ich halte Kontakt zu alten Freunden. Oft ist es für mich viel interessanter, was sie über ihren Berufsalltag erzählen.
Es geht in dem Film auch um einen großen Traum. Was sind große Träume von Daniel Brühl?
Das werde ich zurzeit häufig gefragt. Ganz praktisch, neben solchen Dingen, die natürlich jeder gerne hätte, eine glückliche Familie und so. Aber ganz konkret verwirklichen sich in diesem Jahr einige der Träume, die ich lange hatte, zum Beispiel eine Bar in Berlin zu eröffnen. Außerdem kommt dieses Jahr mein Buch über Barcelona raus. Das ist auch so ein Herzensprojekt.
Hilft das Berühmtsein dabei, sich seine eigenen Träume zu erfüllen?
Ich glaube, man kann sich seine Träume nur erfüllen, wenn man mit sich selbst glücklich ist und das macht, was man wirklich tun möchte. Ich würde das nicht vom Erfolg abhängig machen. Es haben sich auch bei mir nicht alle Träume verwirklicht.
Was treibt Sie an?
Mein Naturell mag es nicht, auf der Stelle zu stehen. Das konnte ich noch nie gut. Manchmal muss ich mich bremsen, sonst wird es ungesund. Aber das ist mir allemal lieber als Stillstand. Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören den Text über eine begeisterte Autofahrerin. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text.
Wenn es ums Autofahren geht, macht der 100-jährigen Doris Steiner keiner was vor. Seit 85 Jahren sitzt sie hinterm Steuer, und zwar ohne Führerschein. Den gab es nämlich noch nicht, als Doris mit 15 erstmals durch die Straßen ihres Heimatortes fuhr. Dass sie sich noch immer mit jüngeren Fahrern vergleichen kann, bewies die Dame vor 2 Jahren bei der ersten Fahrprüfung ihres Lebens. Ihre Begeisterung fürs Autofahren wurde Doris bereits in die Wiege gelegt. Schließlich interessierte sich schon ihr Großvater für Technik und Motoren und seine Erfindungen waren bekannt. Bereits im zarten Alter von 15 Jahren chauffierte sich Doris mit dem Auto selbst zur Schule. Das war im Jahr 1925, ein Jahrzehnt vor der Einführung der Fahrprüfung. Deshalb fährt Doris immer noch ohne Führerschein durch die Gegend und mit stattlichen 100 Jahren. Fest entschlossen rollt die alte Dame in ihrem Auto über den Asphalt. Vom Aufhören kann nicht die Rede sein. Ich liebe Autofahren und ziehe es dem Laufen definitiv vor, zitiert die Abendzeitung Doris Steiner. Wie gut sie fährt, beweist die Tatsache, dass sie in all den Jahren noch keinen einzigen Unfall gebaut hat. Dennoch wurde ihre Fahrtüchtigkeit vor 2 Jahren bezweifelt, und zwar von ihrer Kfz-Versicherung. Um zu beweisen, dass es keinen Grund dafür gab, den Beitrag zu erhöhen, unterzog sich Doris Steiner im Alter von 98 Jahren freiwillig einem Fahrertest. Sie absolvierte ihn zum ersten Mal. Ich beschloss, selbst einen Test zu machen und lud mir dafür einen Prüfer ein. Ich habe das Auto vorher in der Garage gelassen, damit er sehen konnte. Ich kann wenden, ohne irgendwo dagegen zu stoßen, sagte die Seniorin. Ich habe mir absichtlich verkehrsreiche Straßen ausgesucht und er meinte, dass er die ganze Zeit über Vertrauen in mich gehabt hätte. Das Testergebnis lautete: Frau Steiner fährt genau wie ein guter Autofahrer, der 30 oder 40 Jahre jünger ist als sie. Und die Kfz-Versicherung senkte Steiners Beitrag um 100 Euro. Doris Steiner hatte in ihrem Leben 11 Autos, darunter 3 Hondas, 6 Fords und einen Vauxhall. Einmal nahm sie sogar blindfahrend an einem Wettbewerb teil. Natürlich mit Erfolg. Alle fuhren ganz langsam, aber ich mag es schnell, also kam ich und gewann, sagte sie der Zeitung. Dynamik kennt eben keine Altersgrenze.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Wenn es ums Autofahren geht, macht der 100-jährigen Doris Steiner keiner was vor. Seit 85 Jahren sitzt sie hinterm Steuer, und zwar ohne Führerschein. Den gab es nämlich noch nicht, als Doris mit 15 erstmals durch die Straßen ihres Heimatortes fuhr. Dass sie sich noch immer mit jüngeren Fahrern vergleichen kann, bewies die Dame vor 2 Jahren bei der ersten Fahrprüfung ihres Lebens. Ihre Begeisterung fürs Autofahren wurde Doris bereits in die Wiege gelegt. Schließlich interessierte sich schon ihr Großvater für Technik und Motoren und seine Erfindungen waren bekannt. Bereits im zarten Alter von 15 Jahren chauffierte sich Doris mit dem Auto selbst zur Schule. Das war im Jahr 1925, ein Jahrzehnt vor der Einführung der Fahrprüfung. Deshalb fährt Doris immer noch ohne Führerschein durch die Gegend und mit stattlichen 100 Jahren. Fest entschlossen rollt die alte Dame in ihrem Auto über den Asphalt, vom Aufhören kann nicht die Rede sein. Ich liebe Autofahren und ziehe es dem Laufen definitiv vor, zitiert die Abendzeitung Doris Steiner. Wie gut sie fährt, beweist die Tatsache, dass sie in all den Jahren noch keinen einzigen Unfall gebaut hat. Dennoch wurde ihre Fahrtüchtigkeit vor 2 Jahren bezweifelt, und zwar von ihrer Kfz-Versicherung. Um zu beweisen, dass es keinen Grund dafür gab, den Beitrag zu erhöhen, unterzog sich Doris Steiner im Alter von 98 Jahren freiwillig einem Fahrertest. Sie absolvierte ihn zum ersten Mal. Ich beschloss, selbst einen Test zu machen und lud mir dafür einen Prüfer ein. Ich habe das Auto vorher in der Garage gelassen, damit er sehen konnte. Ich kann wenden, ohne irgendwo dagegen zu stoßen, sagte die Seniorin. Ich habe mir absichtlich verkehrsreiche Straßen ausgesucht und er meinte, dass er die ganze Zeit über Vertrauen in mich gehabt hätte. Das Testergebnis lautete: Frau Steiner fährt genau wie ein guter Autofahrer, der 30 oder 40 Jahre jünger ist als sie. Und die Kfz-Versicherung senkte Steiners Beitrag um 100 Euro. Doris Steiner hatte in ihrem Leben 11 Autos, darunter 3 Hondas, 6 Fords und einen Vauxhall. Einmal nahm sie sogar blindfahrend an einem Wettbewerb teil. Natürlich mit Erfolg. Alle fuhren ganz langsam, aber ich mag es schnell, also kam ich und gewann, sagte sie der Zeitung. Dynamik kennt eben keine Altersgrenze.
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Gehen Sie bitte zum nächsten Prüfungsabschnitt weiter.